Willkommen bei Panic to Purpose. Wir, Rebecca und Vanessa, holen die Psychotherapie aus der Tabuzone. Wir sprechen offen über Therapie, Traumata und mehr, teilen unsere Erfahrungen und laden Experten ein. Begleite uns auf unserer ehrlichen Reise, kein Filter, keine Zurückhaltung.
Kurze Erinnerung, bevor es losgeht. Wir sind keine ausgebildeten Psychologen, Ärzte oder Fachleute. Unser Podcast bietet einen Ort für offene Gespräche und persönliche Erfahrungen, ist jedoch kein Ersatz für professionelle medizinische Beratung. Wenn du Unterstützung brauchst, zögere nicht, Hilfe bei qualifizierten Fachleuten zu suchen.
Zu Risiken und Nebenwirkungen frage deine Ärztin, deinen Arzt oder lies die Shownotes.
Hallo Becky!
Hallo Vanni! Ich glaube, jeder Mensch, der sich das Intro auf jeden Fall angehört hat und nicht geskippt hat, weiß jetzt, dass ich erkältet bin.
Ja, man hört es auf jeden Fall.
Ja, zum Glück vorher noch den Hustanfall gehabt.
Zum Glück. Und deswegen sind wir heute nicht in einem Bett.
Aber es ist wegen der Krankheit, Freunde der Sonne. Die hat sich nur dazu gemogelt.
Das kam spontan, aber zum Glück, ne? Jetzt passt es ja doch ganz gut.
Ja, also ich glaube, ich wäre schon echt traurig gewesen. Aber ich muss ja sagen, wie alle ja schon wissen, hören wir beide gerne True Crime. Und ganz oft habe ich das mittlerweile miterlebt, dass dann eben die Hosts auch so um die Winterzeit oder Herbstzeit auch voll oft erkältet sind bei ihren Aufnahmen. Und ich dachte mir schon immer so, ach Gott, die armen Mäuse, ja, die müssen dann halt auch arbeiten. Und jetzt sind wir halt auch arme Mäuse.
Aber man versteht dich noch ganz gut. Es geht schlimmer.
Ja, am Ende kriegen wir so die ersten Hate-Nachrichten nach der Folge.
Ich hasse die Stimme. Aber heute haben wir ja auch eine Special-Folge. Also die weicht ja definitiv von unseren vorherigen Folgen ab.
Ja, stimmt, weil wir kündigen ja eigentlich immer an, dass wir auch Leute in unserem Podcast interviewen. Und bisher kam das einfach kein einziges Mal vor. Tudum. Aber für die heutige Folge hattest du ja eine richtig coole Idee. Und während ich schön im Urlaub war, hast du einfach deine Mom interviewt. Also finde ich richtig cool.
Ja, ich fand es auch richtig cool. Und sie war tatsächlich echt professionell. Und sie hat, glaube ich, auch ganz viel Spaß daran gehabt und hätte noch viel, viel länger reden können. Weil ich bin schon so jemand, dass ich mit ihr also über Therapie reden kann, obwohl es meine Mama ist. Und das finde ich cool. Und wir tauschen uns da immer wirklich übertrieben aus. Also jedes Mal endet irgendwie so eine Session in so einer Deep Talk Session.
Krass, voll gut.
So ein Gespräch endet in einer Deep Talk Session, genau. Ja, das finde ich voll cool. Und deswegen habe ich gedacht, hey, das ist doch voll cool, wenn sie auch mal so ihre Erfahrungen in ihrem Alter teilen kann, wie sie sich fühlt zum Thema Therapie und was sie anderen rät, etc.
Ja, da bekommt man dann auch nochmal ganz gute Insights. Und tatsächlich fällt mir da auch immer so ein Meme ein, welches mir regelmäßig auf Social Media begegnet. Und ich glaube, ich habe das dir auch schon ein paar Mal geschickt. Und ich glaube, ich habe es auch schon meiner Schwester und meinem Bruder 10.000 Mal geschickt. Nämlich, wir gehen nur in Therapie, weil unsere Eltern halt nie in Therapie gegangen sind. Und ich fühle es. Ich meine, gut, bei dir ist ja jetzt ein Elternteil in Therapie gegangen, was ja echt, finde ich, sehr positiv ist. Und ist auch gar nicht irgendwie böse gemeint, ne? Also wir haben ja schon mal in einer Folge gesagt, eigentlich wäre so ein Therapeut wie so ein Lebenscoach dann richtig cool, den immer zu haben.
Ja, genau. Und ich habe tatsächlich auch erst in dem Interview mit meiner Mama herausgefunden, dass sie schon in meinem Alter, also beziehungsweise ein bisschen älter, mit Anfang 30, schon ihre erste Therapie gemacht hat damals. Und deswegen, es bleibt auf jeden Fall spannend, was sie so gesagt hat und erzählt hat. Wir haben nämlich heute erstmal so ein paar generelle Fakten für euch mitgebracht zum Thema Therapie im Alter. Und im weiteren Verlauf würden wir dann eben gerne mal einspielen, so ein bisschen Interview-Sequenzen und Fragen, die ich eben meine Mama gestellt habe und was sie dazu sagt.
Ja, ich bin schon richtig gespannt, weil ich habe ja wirklich noch gar nichts von dem Interview mitbekommen. Und vielen, vielen Dank auf jeden Fall auch schon mal an deine Mama. Also ich finde das sehr, sehr mutig und für unseren Podcast halt auch super. Aber eine Frage habe ich trotzdem noch. Wie definieren wir denn tatsächlich Therapie im Alter?
Ja, das ist eine echt gute Frage. Also es ist schwer, das Alter so an sich zu definieren. Ich gehe halt tatsächlich immer davon aus, okay, wir sind Anfang 30 Oder unsere Hörerinnen und Hörer sind vielleicht auch so um den Dreh, vielleicht auch älter natürlich, aber
so plus minus 10 Jahre wahrscheinlich.
Genau, gehe ich mal auch von aus. Und deswegen denke ich mal so unsere Eltern, sage ich jetzt mal so grob, so zwischen, sei es irgendwie Mitte 50 bis Mitte 70 oder so, Therapie im Alter oder sogar, es ist ja nie zu spät.
Ja.
So würde ich mal sagen, so diese Alter, also von der Altersspanne reden wir.
Ja, cool wäre das vielleicht, wenn wir auch irgendwie nochmal so eine Großelterngeneration interviewen könnten. Also ich muss sagen, jetzt zum Beispiel meine deutschen Großeltern leben nicht mehr und ich habe auch nur meine rumänische Omi und die ist tatsächlich auch Ende 70. Aber ich finde, ne, auch halt wirklich so die Generation noch mal einen Ticken älter, also auch Ü80 und so, weil ich denke, die haben noch mal ein komplett anderes Verhältnis zu dem Thema.
Ja,
vielleicht sogar gar keins.
Es ist auf jeden Fall spannend zu sehen, wie die verschiedenen Altersgenerationen darauf eben reagieren, beziehungsweise welche Meinung sie haben. Und natürlich ist auch der Sinn der Folge, dass wir irgendwie hoffen, dass ihr euch selbst beziehungsweise auch eure Eltern zu dem Thema sensibilisieren könnt oder auch die Frage, wie trete ich vielleicht auch an meine Eltern heran, wenn ich selbst eine Therapie machen möchte, um mit denen zu sprechen, aber auch andersrum, wenn ich glaube, dass meine Eltern vielleicht eine Therapie brauchen, eben die Idee oder ein paar Impulse zu geben, wie kann ich dann an die herantreten, dass sie vielleicht eine machen, wenn ich sehe, dass sie eine brauchen. Und dazu hat meine Mama da später auch noch mal ein paar Tipps mitgebracht. Und genau, wir haben jetzt schon hier ein bisschen viel geredet darüber, aber wir haben euch erstmal so ein paar Fakten mitgebracht. Was ist überhaupt Therapie im Alter? Wie schaut es aus? Mit welchen Herausforderungen haben eben Menschen im Alter zu kämpfen? Und zwar, jeder Dritte über 65 ist psychisch erkrankt. Und viele Menschen glauben, dass eben im Alter nichts mehr erlernt werden kann und dass man sich nicht mehr verändern kann.
Genau, man kennt das ja auch ganz oft im Berufsleben. Da gibt es ja auch Kollegen, ne, die irgendwie voll unzufrieden mit ihrem Job sind, die aber auch eigentlich vielleicht kurz vor der Rente stehen oder zum Teil auch schon Mitte 50 sind und dann auch schon zum Teil sagen, ja, warum sollte ich mich denn jetzt nochmal umorientieren? Ich kenne das, was ich hier mache, auch wenn es mir keinen Spaß macht, ich ziehe das jetzt noch durch. So, ne, und was soll ich jetzt noch lernen?
Ja, und trotzdem haben die keine Motivation mehr, ne? Oft.
Ja, ja.
Nicht alle, aber oft. Das stimmt, das habe ich auch schon erlebt. Und bei psychischen Erkrankungen ist das ein gefährlicher Irrtum, dass man eben nichts mehr erlernen oder verändern kann. Zwar treten Depressionen bei älteren Menschen nicht häufiger auf als bei jüngeren, aber mildere Formen der Depression oder solche, bei denen nicht alle Symptome vorhanden sind, kommen laut der Deutschen Depressionshilfe bei älteren Menschen 2 bis 3 Mal häufiger vor.
Oh, krass.
Nach Angaben von Professor Dr. Med Merker vom Lehrstuhl Psychopathologie und klinische Intervention der Uni Zürich liegt die psychische Altersmorbidität bei 24-40%. Die häufigsten Diagnosen aus dem Bereich psychischer Erkrankungen bei alten Menschen sind depressive Störungen und Schlafstörungen mit jeweils 20%, gefolgt von Suizidalität, vor allem bei Männern, 10%, somatoforme Störungen, 10% auch, und Angststörungen bei 5%, sowie auch Sucht- und Abhängigkeitserkrankungen bei 3% und auch hier eine ganz, ganz hohe Dunkelziffer bei den Sucht- und Abhängigkeitsformen. Ich denke auch, weil man halt bei älteren Menschen nehmen ja eh so viele Medikamente zum Beispiel und so, ne, da kann man das gar nicht manchmal so unterscheiden, was ist jetzt, was müssen die nehmen oder was ist vielleicht wirklich auch eine Suchterkrankung bei solchen Mitteln.
Ja, und bei allen, die sich jetzt auch fragen, was Altersmorbidität ist, ich meine, natürlich habe ich mal einen kurzen Blick auf das Skript geworfen und ich bin ja der Spezi, dass mir die ganzen Begriffe nicht viel was sagen, um mich hier richtig schön als Dummi zu outen. Aber ich habe das Ganze mal gegoogelt und das Wort bzw. der Begriff bezieht sich auf das Vorhandensein einer Krankheit oder eines Krankheitssymptoms oder auf die Krankheitsmenge innerhalb einer Population, also innerhalb unserer Gesellschaft.
Mhm. Ja, ich kam mir gerade auch wieder vor wie bei unserer zweiten Folge, glaube ich, wo ich die ganze Zeit Störungen gesagt habe.
Ja, ich glaube, das war sogar die dritte. Und ich dachte mir einfach nur so, zum Glück liest du jetzt das gerade alles vor, weil ich wäre schon raus.
Ja, und trotz des hohen Bedarfs würden in Deutschland nur 1,5% der über 60-Jährigen psychotherapeutisch behandelt, erklärt die Gerontologin Lehr. Und das finde ich schon krass. Also
Krass, das ist nicht
1,5,
viel.
das ist gar nicht viel, ne?
Es ist super wenig. Ich meine, gut, ich weiß jetzt tatsächlich nicht, man sollte vielleicht auch mal gegenüberstellen, wie viele das jetzt in dem jüngeren Alter machen, aber ich glaube definitiv mehr.
Ja, ich glaube, das ist schon so ein Riesengenerationsding und wahrscheinlich auch, wo wir jetzt gleich auch nochmal drauf zu sprechen kommen, dass es manchmal gar nicht so auffällt, dass ältere Menschen vielleicht depressiv sind, weil man sowieso denkt, ah ja, die schlafen viel, weil sie alt sind oder so. So Trugschlüsse.
Zum Glück bist du ja bei der Recherche so in Vorleistung gegangen und ich kann mich jetzt auf den Inhalten stützen. Aber wir hatten ja auch schon mal in der dritten Folge drüber gesprochen, dass ja auch oft so der erste Punkt, wie du sozusagen Kontakt zur Psychotherapie oder generell auch Informationen erhältst, auch oft der Hausarzt ist für Leute. Und tatsächlich ist das auch im Alter so. Also ich meine, wir hatten es ja vorhin schon gesagt, ne, viele ältere Menschen nehmen dann auch Tabletten oder brauchen eben irgendwelche Medikamente und natürlich musst du auch öfter in die Vorsorge gehen und dadurch sind sie dann auch eher beim Hausarzt geneigt, diesen als erste Anlaufstelle für psychotherapeutische Betreuung sozusagen oder Informationen in Anspruch zu nehmen und dieser gibt dann auch so eine Erstindikation, ob eben so eine psychotherapeutische Betreuung notwendig ist oder auch nicht.
Ja.
Das heißt, da ist eben die Eintrittsbarriere bei dieser Altersgruppe immer der Hausarzt, was vielleicht für viele auch erstmal so klingt, dass das eine sehr, sehr geringe Eintrittsbarriere ist, ne, weil du vielleicht einen Arzt kennst, der vielleicht einen Psychotherapeuten kennt, der dann vielleicht einen Platz frei hat. Aber da gibt es eine Züricher Altersstudie und diese sagt zum Beispiel, obwohl Zürich eine höhere Psychotherapeutendichte als Freiburg im Breisgau hat, nutzen dort nur 2% der über 65-Jährigen Psychotherapie. 3,7% dieser Altersgruppe erhielten aber Psychopharmaka. Das heißt, in Zürich gehen ältere Menschen mit Somatisierungsstörungen oder depressiven Störungen von sich aus zuerst zum Hausarzt und werden dann eben auch zum Psychiater oder zuletzt auch zum Psychotherapeuten weitergeleitet. Aber da sieht man einfach, obwohl einfach so viel Psychotherapeuten in Zürich in dieser Studie vorhanden sind, mehr als in Freiburg, ja, wird dieses Angebot einfach nicht genutzt. Also da ist einfach irgendwie so eine Hemmschwelle da.
Ja, und vor allem der Psychiater kann ja auch nur die Psychopharmaka verschreiben. Das machen ja nicht Psychotherapeuten
Ja.
in der Regel. Oder du musst dann zu einem anderen, ja, Art von Arzt gehen. Und ich glaube auch, man kennt es ja selber, also ich gehe super selten zum Arzt, sehr, sehr selten. Und wenn man im Hausarzt im Wartezimmer sitzt, sind ja oft ältere Menschen da. Und ich glaube, für die ist das so wirklich die erste Anlaufstelle einfach. Ich glaube nicht, dass die so wie wir über Google jetzt versuchen, oder die meisten nicht, versuchen da
Ja.
vielleicht Psychotherapeuten zu finden. Und auch neben der veralteten Sichtweise mancher Ärzte, dass ältere Menschen nicht behandelbar seien, sieht die 82-jährige Lea auch in den Vorurteilen vieler Senioren gegenüber Psychotherapie eine Ursache für die unzureichende Versorgung. Psychische Erkrankungen sind bei älteren Menschen stärker stigmatisiert als bei jüngeren.
Hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, ne? Nicht nur, dass es auch kulturell da irgendwelche Hemmungen gibt, sich da zu öffnen, aber auch wir sind ja im ersten Moment, haben wir ja gesagt, wir fühlen uns so ein bisschen wie Verbrecher, weil wir uns dann so in das Wartezimmer reingeschlichen haben von unseren Therapeuten, weil wir bloß nicht auffallen wollten. Und ich glaube natürlich in dem Alter, wo diese Aufklärung bezüglich der mentalen Gesundheit noch gar nicht so groß ist wie bei uns, ist es halt noch viel extremer mit den Vorurteilen.
Ja, weil hier ist es ja auch der Fall, dass es stigmatisiert ist. Und dazu sagt auch später meine Mama was, weil so dieses Thema, ja, du hast sie nicht alle und so, da vielleicht sogar noch mal wirklich sehr, sehr viel stärker ist. Also trifft es hier zu, als eben bei den jüngeren Generationen oder bei uns. Ein weiteres Problem, das eben aufkommen kann, ist, dass viele Therapeuten viel jünger sind als eben dann die älteren Patienten. Und das verstärkt dann auch auf beiden Seiten bestehende Vorurteile.
Stimmt, habe ich gar nicht dran gedacht. Klar, Weil natürlich sind die ganzen Therapeuten jetzt erstmal überwiegend jünger, die dann auch ältere Menschen therapieren. Und das wird ja dann auch für viele auch eine Schwierigkeit.
Ja, ich glaube, das ist ja fast immer so, weil kaum ein Psychotherapeut wahrscheinlich noch mit 70 vielleicht da arbeitet. Oder meistens nicht. Aber erhalten ältere Menschen gezielt Behandlungen, wie etwa eine spezifische Therapie gegen Depression, sind die Ergebnisse vielversprechend. Denn hier im Artikel hob Merker einen Bericht vor von 2009, der zeigte, dass sowohl die kognitive Verhaltenstherapie als auch die psychodynamische Therapie bei einer durchschnittlichen Dauer von 12 Stunden sehr gute Effektstärken erzielt. Und 12 Stunden sind eigentlich nicht viel, finde ich.
Ja, ist eigentlich voll okay. Und sehr gut, dass wir die Woche vorher tatsächlich Therapiearten hatten. Das heißt, aufmerksame Hörer müssten jetzt wissen, worum es geht. Und wenn nicht, hört euch auf jeden Fall die Folge von letzter Woche nochmal an.
Ja.
Vor allem kann eben auch eine Psychotherapie einfach in jedem Alter bei seelischen Problemen helfen. Also man muss ja jetzt nicht in die Zukunft gucken und sagen, ja, ich bin ja vielleicht bald nicht mehr, was ja auch, ich sag mal, sehr viel ältere Leute dann auch gerne mal machen, ne, und sagen, ja, wozu denn in die Zukunft investieren? Aber ich meine auch seelische Probleme, warum sollte man bis zum Ende damit warten? Ja, also man möchte ja trotzdem noch ein erfülltes und schönes Leben führen. Und für ältere Menschen gibt es eben auch speziell angepasste Therapieformen, wie eben die Lebensrückblicktherapie. Und hierbei reflektieren Patienten ihr Leben, sie ziehen Bilanz und finden auch so einfach zu einer Versöhnung mit ihrer Vergangenheit.
Ja.
Und an sich finde ich das schon sehr gut, weil ich meine jetzt auch in meiner Therapieerfahrung gehen wir jetzt gerade sehr viel in die Vergangenheit. Und dann denke ich mir, lieber arbeite ich sie jetzt auf, als erst in 30 Jahren.
Ja, definitiv besser. Aber besser als spät als nie.
Ja.
Weil man kann sich ja immer ändern. Und das hat ganz gut tatsächlich meine Mama gezeigt, die ich ja interviewt habe, beziehungsweise ganz viele Fragen gestellt habe zum Thema Therapie, wann sie denn das erste Mal nachgedacht hat, eine Therapie zu machen, welche Herausforderungen etc. Und das fand ich super spannend, dass sie eigentlich davon erzählt, dass sie in unserem Alter schon eine Therapie angefangen hat und auch welche und warum. Und da würde ich jetzt einfach mal kurz reinhören.
Ich bin gespannt und freue mich.
Ich war 33, als ich beschlossen habe, die erste Therapie zu machen. Also damals zumindest hatte ich nicht so wirklich den Gedanken gehabt oder das Gefühl, ich brauche eine Therapie. Ich bin eher so ein bisschen arrogant da dran gegangen und habe gedacht, ich habe genug verdient und ich gehe mal in eine Therapie und spreche einfach, weil das ich ein Familienthema habe. Das habe ich gewusst, aber so, ach mein Gott, wir haben ja alle ein Familienthema, ja. Aber so ernst genommen habe ich meine Situation nicht wirklich, sondern habe gedacht, okay, dann gönne ich mir einfach eine Psychotherapie. Eigentlich war meine Einstellung so ein bisschen arrogant gewesen, dem Motto, ich mache eine Therapie so einfach, weil es halt mal gut tut, ne? Ich hätte nie zu jemandem zugeben können, so weit war ich damals auch nicht bewusst, zu sagen, eigentlich brauche ich eine Therapie.
Krass, das heißt, sie hat tatsächlich eine Therapie angefangen, ohne vorab eine Diagnose bezüglich irgendeiner mentalen Störung diagnostiziert zu bekommen.
Genau. Oder ohne direkt einen riesen Leidensdruck gehabt zu haben. Also schon, nämlich die Abgrenzung quasi zu ihren Eltern mit uns Kindern. Aber das war jetzt so, dass sie einfach in die Gesprächstherapie gegangen ist, glaube ich, erstmal so, ah ja, kann ich ja mal machen, kann ich mir mal gönnen. Aber vordergründig war das jetzt nicht so wie, ich würde jetzt gar nicht sagen so wie wir, weil ich bin damals auch nicht so da reingegangen. Ich hatte zwar die Diagnose, aber bin jetzt tatsächlich nicht dahin mit diesem Gedanken, oh, ich werde dann gestärkter herauskommen und dann werde ich ein besserer Mensch und versuche mich immer zu ändern und an mir zu arbeiten. So war das bei mir auch nicht, aber ja, ist interessant zu sehen, dass es bei ihr so war, so, ja, ich mach mal eine Therapie, einfach mal so.
Aber finde ich auch cool, dass sie so den Gedanken hatte, weil ich muss schon sagen, da ist sie, gut, sie hat das ja mit 30 gemacht, ich wollte gerade schon sagen, so im Vergleich zu den Älteren ist es dann erstmal schon eine andere Einstellung, Aber natürlich ist sie ja auch in dieser Generation aufgewachsen, wo man eben nicht mit 30 einfach zum Therapeuten gegangen ist. Also finde ich das wirklich cool, wie offen sie da rangegangen ist.
Ja, also damals hat sie schon gesagt, dass das auch aus den USA ja dieser Trend da war, dass man da auch schon zum Therapeuten gegangen ist. Und ganz viel später, also dann jetzt so mit 55 ungefähr, hat sie dann nochmal eine gemacht. Darüber erzählt sie dann auch. Und da hat sie eben auch gemerkt, dass sie auch schon mit der ersten Therapeutin super zurechtkam, auch am besten tatsächlich von allen, die sie dann auch danach hatte. Und wir hatten ja schon mal darüber geredet in der Folge, dass es sehr wichtig ist, sich dem Therapeuten zu öffnen und auch ein gutes Verhältnis zum Therapeuten zu haben, um eben da alles rauszuholen aus der Therapie, was man eben kann und möchte.
Mhm.
Und da können wir uns jetzt auch gerne mal anhören, was meine Mama dazu sagt.
Jahre später fällt mir auf, dass sie natürlich darauf eingegangen ist, die Therapie nicht mehr weiterzuführen, weil sie gemerkt hat, dass sie auch nicht so wirklich an mich rankommen konnte, an das Eingemachte sozusagen, ja.
Also würdest du sagen, im Sinne von Herausforderungen für eine Therapie, ist es sich zu öffnen oder was siehst du so als größte Herausforderung für eine Therapie für dich persönlich, jetzt in Bezug auf damals mit Anfang 30 oder jetzt auch schon
später
im Alter?
Also auf jeden Fall sich zu öffnen, zuzulassen, dass ein anderer Mensch, also in dem Fall der Therapeut, die Therapeutin, an einen rankommen können. Was dann bedeutet, ist, dass man quasi seinem größten Schmerz begegnet. Ja? Das wäre meine Voraussetzung damals gewesen, aber ich konnte es nicht. Es war mir damals nicht bewusst, dass das notwendig gewesen wäre. Das, was ich jetzt als ältere Frau erkenne, ist eigentlich schon immer da gewesen. Aber in jüngeren Jahren die Therapie hat mich unglaublich unterstützt, nicht bewusst, aber einfach mehr zu mir selbst zu stehen. Ich habe irgendwie instinktiv das übernommen und hätte auch immer weiter geholfen, ja, mich einfach immer besser zu fühlen. Ja, ohne dass man jetzt quasi, wie es mir dann im späteren Alter gegangen ist, dass man dann vor dem eigenen Müllhaufen steht, ja, sozusagen. Ja. Also wenn man das in jungen Jahren macht, öffnet man sich immer so ein bisschen Stück für Stück, Stück für Stück, ja. Und dann verändern sich die Dinge in einem selber, das eigene Verhalten und so. Während das dann bei mir halt so gelaufen ist, dass ich dann irgendwann Jahre später wieder zu dieser Therapeutin gegangen bin, weil ich dann tatsächlich vor einem Müllhaufen stand, ja, und dann halt hinschauen musste. Mhm. Ja.
Ja.
Also was ich damit sagen will, ist, das Stigma, die Angst, eine Therapie zu machen, ist oft, bei mir war es so und bei manchen Menschen, bei vielen Menschen ist es vielleicht auch so, dass man immer, dass es so stark von einer Angst begleitet wird, was sagen andere darüber, dass ich eine Therapie mache? Was sagen andere über mich? Ich mache eine Therapie, also stimmt mit mir was nicht. Und das sehe ich als ein sehr, sehr großes Handicap, eine Psychotherapie zu machen. Dass so viele herumlaufen, die viel mehr haben, aber keine Psychotherapie machen,
ist noch schlimmer.
Ist zwar noch schlimmer, aber die gehen halt nicht zum Therapeuten, also ist mit denen alles in Ordnung.
Ja.
Ne?
Ja.
Die brauchen keine Therapie, ja. Die haben aber vielleicht mehr an der Klatsche als die, die zu einer Therapie gehen. Das mal so nebenher.
Ja, ja, das stimmt.
Zu heute, wenn man dann älter ist und in eine Therapie geht, in eine Psychotherapie geht, hat man dann natürlich zu dem Stigma, dass man überhaupt eine Therapie braucht, machen muss, ja, dass es dann heißt, naja, die ist ja schon so alt und die braucht jetzt eine Therapie. Das wäre zum Beispiel die eine Angst und die andere ist zum Beispiel in dem Alter tatsächlich so, dass man sagt, ich bin ja schon so alt, mein Gott, was soll ich denn jetzt machen, was kann ich noch in meinem Leben ändern? Das sind so die eigenen Handicaps, die einen dann hindern könnten, sich in eine Therapie zu begeben.
Ja, da sieht man ja auch nochmal, das, was wir ja vorher auch schon so ein bisschen in der Recherche angedeutet haben, es gibt diesen Gedanken, ja, ich bin so alt, was soll ich noch ändern? Aber dieser Gedanke sollte halt nicht vorherrschend sein, weil du eben auch diese Gedankenimpulse nochmal verändern kannst. Und ich weiß nicht, ich finde, je älter wir zum Beispiel werden, desto weniger alt kommt mir das Alter vor. Also früher dachte ich immer, boah, mit 30, die Leute sind super alt. Jetzt bin ich 30 und ich sehe auch, mit 40 bist du nicht super alt, mit 50 bist du nicht super alt, mit 60 bist du nicht super alt. Ne? Also früher dachte ich so, oh, das sind dann die Ur-Opis. Aber du bist dann immer noch, ich sag's mal, jung genug, hoffentlich, um es dir gut gehen zu lassen. Und wenn du das halt mit einer Therapie alles aufarbeiten kannst, ist das halt schon mal ein Riesenschritt, weil ich finde, dann verschwendest du ja auch keine Lebensjahre.
Ja, voll gar nicht. Also die werden ja dann im besten Fall nur besser.
Ja.
Genau, und vor allem erzählt meine Mama eben, dass sie im Alter gemerkt hat, dass man da natürlich eher festgefahrener ist in seinen Denkmustern, wie du eben auch gesagt hast, ja, ich ändere mich nicht, ich bin so, wie ich bin. Und da ist man vielleicht weniger offen dafür als jüngerer Mensch. Vielleicht kommt es natürlich auch darauf an, was man dann für ein Umfeld hat etc. Aber sie hat da ganz stark diese positiven Veränderungen in ihren Gedanken gemerkt, dass sie eben gesagt hat, oh, ich bin ja in so einer Schleife gefangen und wenn mir eben jemand Impulse gibt oder einfache Fragen stellt, dann kann ich diese Gedanken ja auch anders denken und gewisse Dinge und Situationen ganz anders bewerten und beurteilen. Und das Wichtige ist hier, wir können gleich mal reinhören, was sie dazu sagt, weil ich fand das sehr gut, dass sie sagt, dass eben das oftmals nur durch eine andere Person geht, die dir neutral gegenübersteht. Also, dass ein Therapeut oder eine Therapeutin ja neutral sind oder sein sollten, an denen du nicht deine bestehenden Muster abspielst und an die dran wirfst sozusagen oder auf die überträgst, so wie du es vielleicht mit Familie oder Freunden machst, wo es dann natürlich viel, viel schwieriger ist, mit denen über die gleichen Themen zu reden, weil du da immer wieder deine bestehenden Muster ja anwendest.
Ein Therapeut ist eine zu einem selbst neutrale Person. Die wertet nicht, sie bindet sich nicht in deine Probleme ein. Sie hört dir nur zu und geht darauf ein, was du sagst und gibt dir Impulse, jetzt mal so mit ganz einfachen Worten gesagt. Während wenn man mit Freunden spricht, mit Familie, egal zu wem man Vertrauen hat, wir hängen ja alle, oder mit der Mutter, wenn man auch da redet, wir hängen da schon alle ein bisschen miteinander auch emotional zusammen und ganz so neutral können wir nie sein wie ein Therapeut.
Ja, du bist ja emotional auch viel verhafteter in den Situationen. Und wie oft haben wir beide das ja auch, als wir noch in Therapie waren. Natürlich kannst du mir einen Tipp geben, natürlich kann ich dir einen Tipp geben. Aber gefühlt, wenn man dann so in der Therapie sitzt, kommt man dann so raus und denkt sich so, ja, okay, es ist jetzt eigentlich kein weltbewegender Impuls, den der Therapeut oder die Therapeutin einem mitgegeben hat. Aber irgendwie war das so losgelöst aus seinem ganzen Alltag, aus den, wie du sagst, Mustern, Grenzen, Strukturen, dass es einem richtig weitergeholfen hat.
Ja, dass es wirklich einen Rieseneffekt hat und viel mehr manchmal, je nachdem, welches Problem man natürlich hat und bespricht, als eben mit Freunde oder Familie. Und was ich auch sehr interessant fand, ich habe nämlich gefragt, was denn meine Mama für eine Therapieart gemacht hat. Wir hatten ja in unserer vorherigen Folge genau über die Therapiearten gesprochen, die du auch schon angesprochen hast. Und sie hat tatsächlich gesagt, dass sie eine Gesprächstherapie und eine Verhaltenstherapie gemacht hat. Und ich habe sie auch gefragt, was für sie persönlich besser war.
Die Gesprächstherapie war für mich hilfreicher und fruchtbarer.
Ja.
ja, cool, das jetzt halt auch mal aus einer anderen Perspektive zu sehen, weil wir hatten ja auch schon drüber gesprochen und ich finde tatsächlich die Verhaltenstherapie besser. Aber wie du ja auch sagst, das ist ja komplett subjektiv, dann auch von der Lebenssituation abhängig, von der, ich sag mal, von der eigenen Krankheit auch abhängig und von so vielen Faktoren. Aber ich finde den Einblick super interessant. Also ich glaube, ich will deine Mom auch einfach mal interviewen, einfach nur für meine Interessenzwecke.
Die kann mit dir Stunden reden, glaub mir. Und danach, die redet auch so ruhig und finde ich super angenehm. Vielleicht wird sie mich hier ersetzen im Podcast.
Oder sie wird einfach unser dritter Podcast-Host.
Ja, aber fand ich auch sehr interessant. Ich kann es ja nicht beurteilen. Ich habe ja nur eine Verhaltenstherapie gemacht. Obwohl danach, nee, war Verhaltenstherapie. Man redet ja immer, deswegen war ich gerade so, naja.
Ja.
Aber du hast ja schon beide gemacht und wie du sagst, ich glaube, das ist auch komplett subjektiv. Aber die Frage ist natürlich auch immer, wie schafft man das eben, da dran zu bleiben? Auch im Alter, sich weiterhin zu verändern, zu hinterfragen, an sich zu arbeiten. Und da fand ich auch die Antwort sehr hilfreich für jung und alt tatsächlich.
Es hat mir geholfen, am Ball zu bleiben, weil ich etwas verändern wollte. Ich wollte mich besser fühlen. Ich wollte nicht das gleiche Muster leben. Ich habe dann auch bei mir die Zwänge festgestellt, die ich aus meinem Muster entwickelt habe. Und darin wollte ich nicht stecken bleiben. Das war meine Motivation, auch immer wieder zu einer Psychotherapie zu gehen und auch da dran zu bleiben. Wenn es einem aber dann so schlecht geht, dass man wirklich eine Therapie braucht, würde ich raten, egal wie groß der Widerstand ist, mach's, geh zu einem Therapeuten, sprich mit jemandem, gib dem Therapeuten eine Chance, dir zu helfen.
Weißt du was, Wanni? Die Sprüche von deiner Mom werden unser Merch. Wenn unser Podcast mal groß ist, die Sprüche, die werden auf jedes T-Shirt gedruckt, auf jeden Pulli gedruckt und die ist dann unser Merch Inspiration Animal.
Da freut sie sich. Vielleicht wird sie die Folge gar nicht
direkt
approven.
Ja, aber schon direkt hier so Deals angehört, Deals angeboten bekommen. Aber natürlich nur, wenn wir groß sind. Also bitte empfiehlt diesen Podcast sehr vielen Freunden und auch eurer Familie. Kurzer Hinweis.
Mama, du kriegst 10% vom Gewinn.
Ich glaube, andere Leute können jetzt ein Trinkspiel bei unserer Folge machen. Immer wenn wir Mama oder Mutter sagen, dürfen die eine Exen.
Könnt ihr machen. Danach könnt ihr euch auch bei uns melden, wie es ausgegangen ist, das Spiel.
Ja.
Genau, und apropos weiterempfehlen bzw. Empfehlungen geben. Ich fand es auch super spannend, die Frage, wie man eben dann als Kind seinen Eltern eine Therapie ans Herz legen kann oder wie man überhaupt an seine Eltern herantritt, um eine Therapie zu empfehlen, wenn man eben sieht, dass es den Eltern nicht gut geht. Und da hören wir auch gleich mal rein, was meine Mama hier für Tipps und Tricks parat hält, wie man das am besten angeht.
Bevor wir die Sequenz abspielen, habe ich tatsächlich noch mal eine Frage an dich, Wanni. Hattest du im Verlauf der Jahre mal ein Gespräch mit deiner Mom, wo du tatsächlich gesagt hast, du solltest mal eine Therapie machen?
Nee.
Weil du ja vorher nicht wusstest, dass sie mit 30 schon eine gemacht hatte?
Nee, weil mich das Thema selber nicht so weit interessiert hat, bis ich nicht selbst eine gemacht habe. Und tatsächlich glaube ich, dass ich dann, dadurch, dass ich eine gemacht habe und dann irgendwann, auch nicht direkt, sondern erst nach ein paar Sitzungen, bei denen ich mir bewusster wurde, was habe ich für ein Problem, woher kommt es etc., bin ich erst danach zu meiner Mama gegangen und habe mit ihr darüber geredet, was ich mache und warum und so. Und ich glaube, dann irgendwie ein paar Jahre später, also auch nicht so lang, vielleicht 2, 3, keine Ahnung, hat sie dann auch eine Therapie angefangen. Und ich glaube schon, dass es damit zusammenhängt, dass sie gesehen hat, was das für einen riesen positiven Einfluss auf mich hatte. Aber ich bin nicht aktiv auf sie zugegangen, glaube ich. Also kann ich mich nicht erinnern, nee.
Ja. Hätte ich jetzt nämlich ganz interessant gefunden, weil tatsächlich würde ich sagen, in meiner Konstellation würde das nicht gehen oder es wird nicht angenommen werden. Aber dann bin ich jetzt mal gespannt, was deine Mom dazu sagt.
Also man kann zum Beispiel wirklich die Eltern sachlich und einfach nur ganz in einem normalen Alltagston ansprechen oder auch ganz liebevoll ansprechen und sagen, ich sehe, dir geht's nicht gut, was hältst du davon, wenn du dir Hilfe holst, wenn du dir professionelle Hilfe holst, ja?
Genau, und zu dem Thema, das du eben nämlich gesagt hast, dass du nicht glaubst, dass es angenommen wird, hat meine Mama tatsächlich auch einen Tipp gegeben, weil man natürlich die Frage auch umdrehen kann. Also sozusagen, wenn man selber eine Therapie macht, wie erklärt man das seinen Eltern am besten? Da finde ich auch die Aussage ganz spannend. Können wir mal kurz reinhören?
Ja, das ist eine große Hürde dann erstmal. Also für ein Kind, für Jugendliche, also insbesondere für Jugendliche. Mal abgesehen davon haben auch Erwachsene ein Problem, das in der Familie anzusprechen und zu sagen, ich muss eine Therapie machen. Und für junge Menschen ist es halt immer noch schwierig. Also dann muss man vielleicht schauen, was für ein Gefühl hat man mit den Eltern? Kann ich das mit denen ansprechen und sagen, mir geht's nicht gut, ich muss das machen oder ich möchte das machen, ja. Auch wenn man eine Therapie machen muss, dann, und die Eltern dagegen sind, nicht auf sie hören, Therapie machen. Wenn man mit den Eltern spricht und das gestaltet sich schwierig, also man merkt, oh, die raten einem ab, die haben auch Angst vor der Stigmatisierung, ja. Wie soll ich jetzt in der Nachbarschaft erzählen oder im Freundeskreis, mein Kind macht eine Psychotherapie, also stimmt was mit meinem Kind nicht, ja. Und dann sollten sich aber diese jungen Menschen jemanden holen, einen Therapeuten holen oder eine vertraute Person in der Familie, die dann mit ihnen zusammen mit den Eltern spricht. Oder auch eine Therapeutin fragen oder wirklich auch eine Fachkraft fragen, dass zum Beispiel jemand wie ein Mediator dann mit dem Kind kommt und mit den Eltern spricht.
Und dann, weil du eben sagst, was, wenn die Eltern das ablehnen, selber eine zu machen, oder wenn die Eltern auch bei dem Kind, also bei einem selbst dann sagen, warum machst du das denn? Wie sollen die Leute darüber reden? Also so wie es dann auch meine Mama in dem Ausschnitt erzählt, das kann ja auch passieren, dass man dann aber lernen kann, als Kind in der eigenen Therapie oder Coaching oder sonst was, wie gehe ich dann damit um, wenn meine Eltern sich absolut nicht ändern möchten oder ihre Verhaltensmuster weiter so durchziehen, wie gehe ich persönlich dann eben damit um, weil ich das am Ende auch nicht ändern kann, wenn die es nicht wollen.
Und wenn die Eltern, was auch viele so reagieren könnten, zu sagen, was denkst du überhaupt, wo denkst du hin? Nie im Leben, ich mache keine Therapie, ich brauche keine. Ich meine, ja, wenn ein junger Mensch diesen Impuls einmal hat, mein Elternteil oder meine Eltern könnten eine Therapie gebrauchen, versuchen zu sprechen, wenn die Eltern sagen, nein, wollen wir nicht, dann soll das Kind sich eine vertraute Person in der Familie suchen und mit dieser vertrauten Person darüber sprechen. Also das Kind soll nicht aufgeben, auch wenn 10 oder alle Leute sagen, Kind, du spinnst. Nein, nicht aufgeben, weil das Kind spinnt nicht.
Ja, da hast du recht. Da habe ich nämlich jetzt gar nicht im ersten Moment dran gedacht. Aber natürlich habe ich auch in meiner Therapie daran gearbeitet, wie ich das verstehen kann und wie ich damit umgehen kann.
Ja, und das finde ich sehr wichtig, wenn natürlich die Eltern sich nicht ändern möchten oder können und diesen Schritt gar nicht machen, dass du aber dann eben nicht daran verzweifelst oder eben eine schlechte Zeit hast in deinem Leben deswegen, sondern dann eben versuchst, okay, dann habe ich alles getan, was ich konnte, wie kann ich jetzt aber damit eben selbst umgehen? Oder den Abstand dann wahren zu meinen eigenen Eltern. Weil es gibt natürlich sehr viele, die es nicht machen.
So, jetzt haben wir ja von deiner Mama schon mal einen richtig guten Einblick auch so in die Gedanken von jemandem erhalten, der jetzt einfach auch sozusagen das Thema Therapie im Alter angegangen ist. Und vor allem auch zwei Therapien, ne? Auch diesen Blick auf einmal mit jüngeren Jahren eine Therapie machen und einmal eben mit älteren Jahren. Und ich muss sagen, so mein Fazit aus dem Ganzen ist, man ist nie zu alt, um zum Beispiel auch eine Therapie zu machen, weil letztendlich machst du ja die Therapie für dich selbst, für deine Gesundheit, für deine mentale Gesundheit. Und da sollte es nie zu spät sein, was für zu machen.
Ja, dem kann ich nur absolut zustimmen und hoffe auch, dass wir eventuell Impulse geben konnten, wie ihr selber damit umgehen könnt, mit euren Eltern auch, falls das Problem eben besteht, dass man da...
Oder auch mit anderen Bezugspersonen, ne? Also wir sprechen hier immer von Eltern, aber natürlich auch anderen Bezugspersonen, die einfach, sag ich mal, in der älteren Generation sind.
Ja, genau. Je nachdem, wem man eben das ans Herz legen möchte und wo man vielleicht merkt, derjenige braucht Hilfe.
Ja. Und jetzt sind wir schon tatsächlich auch am Ende dieser Folge angelangt, der ersten remote aufgenommenen Folge.
Mit Interview.
Und ja, mit Interview. Also heute haben wir ja lauter erste Mals von der Bucketlist gestrichen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euch nächste Woche. Abonniert auf jeden Fall unseren Podcast. Und wenn ihr ihn super findet, bewertet uns wirklich auf Spotify, auf Apple, auf Deezer, auf Amazon. Das ist für uns einfach das wichtigste Feedback. Und dann würde ich sagen, Wanni, sind wir eigentlich durch für heute.
Genau, schickt uns noch mal gerne Rückmeldung dazu, wie ihr so Interviews findet. Denn wir haben auch noch einige weitere Ideen und Menschen im Petto, die wir gerne interviewen möchten. Und da wäre es super, wenn ihr uns eben sagt, ob ihr das gut fandet, interessant oder nicht. Genau. Und dann
bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Ciao.
Ciao.
Nice.
Nice. Thank you.